20-25% von der Schweizer Bevölkerung, die nur geringe oder gar keine digitale Kompetenzen haben. Also man muss sich das mal vorstellen, es sind etwa 2 Millionen Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich im Internet und im digitalen Raum zurechtzufinden. Also es ist eine riesige Menge von Menschen, die potenziell abgehängt wird in einer gesellschaftlichen Entwicklung.
Ich kann mein Portemonnaie daheim vergessen und trotzdem zahlen im Laden. Ich muss nicht zu der Post Einzahlungen machen, sondern erledige das mit E-Banking. Sitzungen können einmal per Zoom oder Teams oder auf einer anderen Plattform als Videokonferenz stattfinden. Kein Problem. Die digitale Welt, die macht es möglich und ein Haufen Sachen könnte ich da noch zusätzlich erwähnen. Aber nicht für uns alle, weil es entstehen auch digitale Hürden. Hürden, die uns Geld oder viel mehr Zeit kosten. Und das nicht, weil wir uns etwa dagegen oder gegen die digitale Welt wehren würden, sondern auch, weil ein paar von uns nicht die gleichen Möglichkeiten haben, derart digital unterwegs zu sein. Der Florian Wüstholz verantwortet eine mehrteilige Serie beim Strassenmagazin als freischaffender Mitarbeiter und Reporter. Hallo Florian.
Hallo Simon, schön, dass ich da bin.
Vielleicht mal zum Einstieg. Ich habe so ein bisschen angedeutet jetzt in der Anmoderation. Aber wo, aus deiner Sicht und aufgrund von deiner Recherche, tönen sich so die grössten digitalen Gräben auf in unserer Gesellschaft?
Ja, es ist noch schwierig zu sagen, was der grösste Graben ist, weil das kann man ja auch nicht immer eindeutig eruieren. Aber es gibt, glaube ich, einfach so ein paar grosse Probleme. Und das eine ist, der Zugang zu Infrastruktur, also Geräte oder Internet oder Drucker oder whatever. Und das nötige Wissen halt, um digitale Dienste zu nutzen. Und dort gibt es ganz unterschiedliche Ursachen. Also manche haben halt kein Geld oder sie haben sonst irgendwie Hürden, um sich ein Smartphone oder ein Tablet oder einen zuverlässigen Internetzugang zu leisten. Es kann zum Beispiel Sprachbarriere sein oder fehlende soziale Netzwerke, Wissen und so weiter. Und andere haben vielleicht die Geräte sogar, aber wissen schlicht einfach nicht, wie sie mit diesen Geräten umgehen können oder halt mit diesen Geräten im digitalen Raum navigieren können.
Und vielleicht auch mal zum Einstieg, warum die Serie jetzt im Surprise? Eben gerade, weil es wahrscheinlich die Gräben gibt, nehme ich an, und man ja da auch will inklusiv sein und sagen, hey, es gibt einfach Leute, die können nicht so umgehen mit der digitalen Welt, wie wir es vielleicht können, du und ich.
Ja, absolut. Also unsere Gesellschaft wird halt einfach immer digitaler und das ist an sich noch kein Problem. Also es gibt ja auch gute Veränderungen in dieser Hinsicht, oder? Aber wenn halt so Veränderungen dazu führen, dass Menschen von der Teilhabe in der Gesellschaft ausgeschlossen werden, ohne dass sie zum Beispiel irgendetwas dafür können, müssen wir einfach mehr genau anschauen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Journalismus, dass man da die richtigen Fragen stellt und die Entwicklung auch halt in die Öffentlichkeit trägt. Also es ist eben auch nicht so, dass der digitale Graben oder Digitalisierung im Allgemeinen, also die Ausgrenzung, die daraus entsteht, nur ein paar alte Menschen, in Anführungs- und Schlusszeichen, und irgendwelche Smartphone-Verweigerinnen betrifft, oder? Es ist einfach ein grosser Teil von der Gesellschaft, also gemäss Zahlen vom Bundesamt für die Statistik sind es etwa 20-25% von der Schweizer Bevölkerung, die nur geringe oder gar keine digitale Kompetenzen haben. Also man muss sich das mal vorstellen, es sind etwa 2 Millionen Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich im Internet und im digitalen Raum zurechtzufinden. Also es ist eine riesige Menge von Menschen, die potenziell abgehängt wird in einer gesellschaftlichen Entwicklung, weil sie nicht wissen, wie man im Internet zuverlässige Informationen findet, wie man Apps bedient und so weiter. Und halt immer mehr Sachen werden halt auf die Ebene getragen. Und damit wir als Gesellschaft wirklich alle mitnehmen können, muss man halt auch überlegen, wie macht man das und muss quasi mal überhaupt wahrnehmen, dass es das Problem gibt. Oder?
Also wir werden noch auf einzelne Punkte eingehen, wo sich Gräben oder Hürden oder Gräben auftun oder Hürden darstellen. Gibt es denn aber vielleicht auch Beispiele, wo es in der Gesellschaft wiederum gerechter besser geworden ist? Du hast es vorher mal angesprochen, sind ja Sachen auch besser geworden, wenn es um Digitalisierung geht?
Ja klar, also ich meine, es gibt ganz viele Beispiele, wo Digitalisierung oder die digitale Gesellschaft positive Effekte hat. Also grundsätzlich ist das Internet ein Ort, wo mega viel Vernetzung und Ermächtigung möglich ist. Also du hast die Möglichkeit, dich mit unglaublich vielen Menschen zu austauschen, du kannst Gruppen bilden, du kannst Informationen finden. Das ist ein mega wichtiges Tool, oder? Das führt dazu, dass das Wissen zum Beispiel gleich verteilt ist oder so, oder ähnlicher verteilt kann sein. Oder? Oder nehmen wir ein Beispiel von einer süchtigen Person, die sich Hilfe suchen will, oder? Jetzt im analogen Raum, wenn sie in einem Bergdorf ist, ist es vielleicht mega mit Scham behaftet, sich irgendwie dort Hilfe zu suchen oder überhaupt es quasi öffentlich zu äußern. Oder es gibt einfach in der Nähe gar kein Angebot, weil halt die Anlaufstellen vielleicht irgendwo in grösseren Städten sind oder so. Und mit dem Internet gibt es natürlich rund um die Uhr Hilfsgruppen, Organisationen und so weiter, wo die Person vielleicht kann sich auch relativ schambefreit daran wenden, oder? Oder nehmen wir, was ich schon erwähnt habe, die Demokratisierung vom Wissen, oder wenn, schauen wir Wikipedia an. Es ist ein unglaublich wichtiges Hilfsmittel für die Verbreitung von Wissen oder Zugänglichkeit von Wissen für jede Person, dass es quasi eine öffentliche Enzyklopädie von Wissen gibt, die zuverlässig ist, wo man eigentlich im Prinzip eine Antwort auf fast jede Frage kann finden. Aber vielleicht, es gibt auch noch so die zweischneidigen Schwertbeispiele, die man vielleicht auch noch besprechen könnte. So Online-Schalter sind eigentlich auch, finde ich, ein gutes Beispiel für auch positive Entwicklung. Oder hast du ein staatliches Angebot, wie zum Beispiel willst du deine Wohnski oder ich weiß nicht genau, Einwohner-Ski dir geben lassen. Und du hast mega unregelmäßige Arbeitszeiten, du hast nicht so viel Zeit, du kannst nicht einfach mega lang anstehen, dort an dem Schalter, irgendwo in der Stadt, oder du hast eine Sprachbarriere, oder du bist noch mit Care-Arbeit, man muss auch noch Care-Arbeit verrichten. Und dann kannst du halt über so ein Online-Angebot das irgendwann schnell machen, wenn du gerade Zeit hast. Du musst nicht irgendwo noch in die Stadt fahren. Vielleicht müsstest du für das auch noch Geld zahlen, weil du kein Busbillett hast. Du musst nicht anstehen. Und so kann natürlich auch staatliche Dienstleistungen und Angebote können mehr Menschen zugänglich oder einfach zugänglich gemacht werden.
Um heute an der digitalen Welt teilzuhaben, braucht es im Wesentlichen zwei Dinge, erklärt Christine Müllebach, die beim Verein Sozialinfo das Kompetenzzentrum Digitalisierung und soziale Arbeit leitet. Den Zugang zur nötigen Infrastruktur und digitale Kompetenzen. Es ist ja einerseits eine Frage vom Budget und wer ein knappes Budget zur Verfügung hat, hat es digital etwa die mal schwer, wenn keine Ticketautomaten mehr an den Bahnhöfen stehen zum Beispiel auch oder die immer mehr verschwindet, müssen wir dann nicht vielleicht das Internet, das habe ich mir dann überlegt, vielleicht ist das eher ein naiver Gedanke dahinter, mehr öffentlich-rechtlich machen oder zu einem öffentlich-rechtlicheren Ort machen, weil wir müssen ja allen irgendwie die Möglichkeiten geben, beispielsweise ein Bahnticket zu kaufen, auch digital, auch wenn nicht ja, die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung stehen?
Ja, das ist eine mega interessante Frage. Ich würde sie mal einfach so zu der Frage der Pflichten von der Gemeinschaft und vom Staat ummünzen. Ich weiß nicht, ob öffentlich-rechtlich quasi die richtige Stossrichtung ist, aber grundsätzlich müssen wir ja dafür sorgen, als Gesellschaft, dass alle fürs öffentliche Leben notwendigen Bedürfnisse für alle können gedeckt sein. Also man kann sich bewegen im öffentlichen Raum, man kann die notwendigen Dienstleistungen im Austausch mit dem Staat nutzen. Und wenn es zum Beispiel keine Ticketautomaten mehr gibt, muss es halt einfach eine gangbare Alternative geben für die, die bis jetzt auf das Angebot angewiesen sind. Oder? Also es kann nicht der Weg sein, einfach zu sagen, ja, tant pis, das ist jetzt euer Problem, weil es ist irgendwie ein Teil von der Öffentlichkeit, oder der Verkehr, dass der öffentliche Verkehr zu nutzen können, oder? Was jetzt aber der konkrete Weg ist, also was man denen muss anbieten, das lässt sich, glaube ich, im Allgemeinen nicht sagen, weil das hängt ein bisschen von den Entwicklungen ab, oder von der Anzahl betroffener Menschen vielleicht auch. Vielleicht gibt es ein Angebot, wo vielleicht nur sehr wenig Menschen nicht mehr nutzen können. Und dann braucht es natürlich eine andere Lösung, als wenn jetzt einfach eben Millionen davon betroffen wären, zum Beispiel. Und im Gespräch mit der Christine Müllebach, die du jetzt gerade vorher zitiert hast, ist noch so die ein unausgereifte Idee, aber spannende Idee aufgekommen, dass man zum Beispiel derjenigen Menschen könnte erlauben, einfach gratis den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Weil, wenn zum Beispiel eine staatliche Stelle Einsparungen durch Digitalisierung macht, ist natürlich die Frage, ob man die Kosten, die dann für die Individuen vielleicht auch entstand, auch auf die sollen übergewälzt werden. Oder ob der Staat sagt, hey, wir sparen da etwas ein, dafür die das nachher nicht mehr nutzen können, denen schenken wir das oder irgend sowas. Ich meine, das ist ein bisschen, einfach eine Idee, wo man was darauf hinweisen soll. Hey, der Staat hat irgendwelche Pflichten auch gegenüber uns. Und wenn so Digitalisierungsprojekte passieren, muss man sich auch überlegen, was sind die Auswirkungen auf alle möglichen Menschen. Oder?
Bleiben wir doch gerade beim Staat, weil der Bund, der hat ja sogenannte Strategie Digitale Schweiz 2023. Was ist denn das genau für eine Strategie?
Ja, da geht es eben vor allem um Digitalisierung, und zwar Digitalisierung von der Verwaltung. Also man will einfach, dass Verwaltungsvorgänge primär digital ablaufen. Und das ist eigentlich nicht unbedingt eine blöde Idee, also weil so können auch viele Ineffizienzen abgeschafft werden. Also wenn du halt irgendwie Vernetzungen hast digital, führt das dazu, dass du Anfragen nicht musst bei zwei unterschiedlichen Behörden im Wesentlichen gleich machen, weil die dann bereits können ihre Informationen austauschen. Also im Allgemeinen ist es keine dumme Idee. Informationen lassen sich einfach abrufen, verknüpfen und nutzen. Hoffentlich immer noch im positiven Sinn. Und das hilft mitunter auch der Gesellschaft als Ganzem, oder? Die Arbeitszeit kann auf Sachen angewendet werden, die sich nicht einfach automatisieren lassen. Aber in dieser Strategie gibt es in meinen Augen so ein kleines Manko. Und zwar, und das sehen auch die meisten, oder gewisse von meinen Gesprächspartnerinnen, die ich für die Serie mit denen ich geredet habe. Und zwar fehlt die Perspektive von denen, die halt eben nicht an der Digitalisierung teilhaben können. Also es ist ja einfach gesagt, sagen wir einfach, wir wollen jetzt auch alles ein bisschen digital machen, ohne dass man vielleicht merkt oder weiss oder sich bewusst ist, dass da dabei viele Leute einfach nicht mitmachen können und dass man für die auch eine Lösung finden muss.
Könnte man dann vielleicht das Gefühl bekommen, wenn man so wie du jetzt sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, dass digital immer dann vor allem willkommen ist, wenn es darum geht, auch Sachen effizienter zu machen, Kosten einsparen, Prozess vereinfachen, aber da eben die Menschen dann teilweise auf der Strecke bleiben, vergessen werden?
Ja, absolut. Also Digitalisierung passiert ja nicht einfach als Zweck an sich, wie man jetzt würde sagen. Das ist ja nicht einfach Digitalisierung. Ist immer für etwas da, oder? Man will zum Beispiel eine Dienstleistung einfacher zugänglich machen, oder man will sie vielleicht breiter zugänglich machen, oder man will sie effizienter nutzbar machen. Gleichzeitig will man sie vielleicht auch kostensparender realisieren, oder natürlich auch einfach vielleicht ein neues Bedürfnis überhaupt schaffen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Also es gibt ja alle möglichen Zwecke, die man mit der Digitalisierung eigentlich verfolgt. Und das Private, also irgendeine Firma, damit Profitinteressen verfolgt, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das Problem. Also, Private dürfen Profit machen, gemäss mir jetzt, glaube ich, schon. Aber die Frage ist nachher, wenn es um staatliche Aufgaben geht und für das öffentliche Leben wichtige Sachen, wenn es um diese Sachen geht, dann muss man halt einfach den Mensch ins Zentrum stellen. Also, das klingt jetzt halt einfach ein bisschen platt, aber es ist halt einfach so, weil bei den staatlichen Aufgaben geht es einfach immer noch um uns als Gesellschaft, und wir als Gesellschaft bestehen halt einfach aus Menschen, und die müssen in den Fokus genommen werden. Aber es passiert halt gleich auch dort, dass die Profitinteressen oder quasi die privatwirtschaftliche Logik auch halt in der staatlichen Aufgabe überhand nimmt. Oder du hast zum Beispiel das Angebot, einen Online-Schalter, der ist halt einfach günstiger, wenn der automatisiert passiert, als wenn du 10 Leute musst anstellen, die mit diesen Leuten am Schalter persönlich reden, oder?
Wer kein Geld hat, um an der digitalen Gesellschaft teilzuhaben, hat oft auch zu wenig Zeit. Beides bräuchte es aber, um sich im Hinblick auf den veränderten Arbeitsmarkt weiterzubilden und sich digitale Grundkompetenzen anzueignen. Ja, wie lösen wir denn jetzt das Problem? Habe ich mir gedacht, so, wo ich auch all die Texte gelesen habe, jetzt für die neue Ausgabe, wo du mitverantwortlich gewesen bist. Und mir ist ein ähnlicher Gedanke gekommen, wie du im Artikel auch formulierst. Die Schulen. Also, sorgen wir dort vielleicht zukünftig wenigstens für gleich lange Spiesse im digitalen Bereich? Ist das vielleicht eine Lösung vom Problem, dass man die digitale Kompetenz eben schon zusammen mit anderen Grundfächern erlernt?
Ich glaube nicht, dass wir das Problem einfach nur dadurch lösen können. Also, Ungleichheit lässt sich in unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht einfach so beseitigen. Und der digitale Graben, also die Probleme, die sich aus der Digitalisierung ergeben, die sind halt einfach auch Ungleichheitsprobleme. Und wir können nicht einfach ein bisschen mehr Bildung drauf rühren oder die ganze Schule digitalisieren und dann das Gefühl haben, das Problem ist gelöst. Oder? Aber natürlich ist es mega wichtig, allen die digitale Kompetenzen mitzugeben und auch dafür zu sorgen, dass Leute, die vielleicht bereits außerhalb vom Standardbildungsweg sind, Möglichkeiten finden, um sich die digitalen Kompetenzen anzueignen. Weil ich glaube, es geht auch im Artikel um das, oder die ganze Arbeitswelt, die werden ja auch immer anspruchsvoller in dieser Hinsicht. Also dass immer mehr Jobs findest du halt zum Beispiel nur noch, wenn du dich digital kannst bewerben. Du musst dich digitale Skills mitbringen, damit du überhaupt kannst den Job ausüben. Aber es ist halt einfach nicht, jetzt nochmal in Bezug auf Bildung, es ist halt einfach nicht per se gegeben, dass digitale Bildung besser ist als analoge Bildung. Also ich habe mit Leuten über das geredet und da gibt es auch sehr wenig Forschung darüber, ob zum Beispiel digitale Lerntools die besseren Lerntools sind als das gute alte Buch oder eine gute didaktische Gestaltung vom Unterricht.
Ich muss zugeben, also es ist nicht das erste Mal, wenn ich mich vorbereite auf so einen Tag, dass ich natürlich automatisch immer so ein bisschen bei mir selber ansetze und sage, okay, wie gehst du mit Situation X oder Y um, wo da jetzt dargestellt wird? Und es ist mir jetzt auch da wieder so gegangen. Ich merke, mein Leben ist einfach immer digitaler geworden. Ich habe angefangen, Sachen zu digitalisieren bei mir selber, von den einfachsten Sachen. Jetzt ist aber auch die Frage, haben wir da, ja, vielleicht Leute wie ich, die mit dem relativ einfach umgehen können, die haben jetzt halt einfach Glück. Haben wir da jetzt teilweise schon Chancen verpasst? Oder gibt es tatsächlich noch Möglichkeiten, alle mitzunehmen in eine digitale Zukunft? Haben wir da alle vielleicht irgendwie zukünftig mal im Boot? Was denkst du? Oder sind da gewisse Sachen schon passé?
Ja, ich versuche ja eigentlich nicht allzu pessimistisch im Leben zu sein. Aber in diesem Zusammenhang muss man sich glaube ich einfach Augen führen, dass die digitale Zukunft wahrscheinlich keine Zukunft von der Gleichheit sein wird, weil wir sehen einfach eine grosse Monopolisierung von der digitalen Welt. Also sie wird halt einfach nicht von unterschiedlichen Anbietern, unterschiedlichen Staaten und Gemeinschaften halt bestimmt, die grossen Entwicklungen, sondern es sind einfach wenige Konzerne, die bekannten, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, wo halt die Richtung vorgehen und die entsprechenden Angebote schaffen und Bedürfnisse erzeugen, die halt vor allem ihren eigenen Interessen dienen und nicht unbedingt den Interessen von der Gemeinschaft oder von der Demokratie, in Anführungszeichen. Und die Interessen decken sich halt eben nicht zwingend mit den Interessen von so einer ominösen Gesellschaft oder mit den Interessen von Minderheiten oder Gruppen, die über wenig gesellschaftliche Macht oder Einfluss verfügen. Und das bedeutet halt auch, dass ich eher ein bisschen pessimistisch bin, ob die, die bereits heute ausgegrenzt sind oder die halt nicht mitgenommen werden, in Zukunft noch quasi auf den Zug eingeladen werden oder ob sie einfach wirklich selber versuchen müssen, Schwung aufzunehmen und auf den Zug aufzukumpen. Weil, wenn sie nicht interessant sind für die Firmen, dann sind sie einfach auch in ihrem Interesse halt ein bisschen egal. Ich glaube, das müssen wir schon ein bisschen vor Augen führen und vielleicht auch entsprechende Gegenmassnahmen einleiten. Und was das könnte sein, das vielleicht erfahren wir es noch im Rest der Sendung mal schauen.
Danke Florian fürs Gespräch.
Ich danke dir für die spannende Frage und ich hoffe, ihr könnt noch mehr lernen in der Zukunft von dieser kleinen Serie.
Und ihr leset nicht nur einen, sondern mehrere Texte dieser neuen Surprise-Ausgabe ab dem Freitag, ab dem 21. April. Und es kommen zu diesem Thema in weiteren Ausgaben auch noch mehr Inhalt, weil das Thema ist nicht nur wichtig, sondern eben auch sehr umfangreich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal da bei uns im Surprise-Talk.